Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nee. Sind wir dran? Ja, ein herzliches Willkommen hier auf der Leseinsel Religion. Heute passt es praktisch gar nicht besser als irgendwas anderes zum Thema Religion, nämlich das Buch der Bücher, die Bibel, die neue Einheitsübersetzung, die wir hier vorstellen. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Brockmüller, die Leiterin, Direktorin des Vereins Katholisches Bibelwerk.
Ja, hallo.
Wir sind per Du, deswegen, ja, bitte, so viel Zeit muss sein.
Herzlich willkommen.
Wir sind per Du, deswegen lasse ich jetzt das förmliche Sie, das wäre ein bisschen aufgesetzt. Katrin, Bibel ist für dich was ganz Besonderes. Ich sehe das an deinen Mails. Du verzierst deine Mails immer mit einem Bibelvers. Bevor wir in die hohe Theologie einsteigen, lass uns doch mal deinen Lieblingsbibelvers wissen, der dir was Besonderes bedeutet.
Ich habe immer ein Problem mit dem Bibelvers, weil das sehr nach Kontext und nach auch Situation abhängig ist. Also was ich sehr liebe oder was einer der ersten Verse war, das ist der sogenannte Heilandsruf. Kommt alle zu mir, die ihr, und ich bin... Jetzt, wie heißt es? Ja, bei der neuen Einheitsübersetzung heißt es mühselig und beladen. In der alten hieß es, die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt. Können wir, das ist einer der vielen Unterschiede. Plagt und schwere Lasten tragt, fand ich sehr schön. In der Pubertät habe ich beschlossen, christlich zu sein und beschlossen, okay, da muss ich die Bibel lesen. Habe ich bei Matthäus angefangen und bin bis zu diesem Vers gekommen und habe mir gedacht, aha, woher weiß denn die Bibel, wie es einem geht? Und als Teenager hat man manchmal schwere Lasten zu tragen. Und so fing es an.
Der Lieblingsbibelvers aus der Einheitsübersetzung. Vielleicht auch nochmal für unsere Gäste hier. Sag uns doch mal kurz, warum die Einheitsübersetzung Einheitsübersetzung heißt. Ich glaube, das ist sehr unbekannt.
Ja, Einheit, das große Neue bei der Einheitsübersetzung 1980 war, dass es eine einheitliche Übersetzung für alle Orte kirchlichen Lebens war. Also für die Schule, für die Liturgie, für die Gemeinde, fürs persönliche Lesen, weil vor dem Zweiten Vatikanum wurden eigentlich in der Liturgie Lateinisch gelesen und dann gab es verschiedene andere Texte, die einfach zur Verfügung standen. Und Einheit meinte erstmal eine einheitliche katholische Übersetzung. Und man hat dann, aber bei der alten Einheitsübersetzung war die EKD auch dabei und viele haben dann gedacht, Einheit heißt evangelisch-katholisch Einheit. Das war nicht der erste Plan.
Einheitsübersetzung, die wurde 1979, glaube ich, auf den Markt gebracht. Und jetzt nach so langer Zeit gibt es eine neue Revision. Was ist auf dieser neuen Einheitsübersetzung neu gemacht worden? Muss man sich das verstehen, dass sie neu übersetzt worden ist? Oder wurden da nur ein paar Rechtschreibfehler ausgebessert?
Ja, am Anfang, als man sich dran machte an das Werk, hat man wirklich an eine ganz moderate Revision gedacht. Aber wenn man Fachleute an Texte dran lässt, dann hören die einfach nicht auf mit dem Allernotwendigsten. Und von daher gibt es auf verschiedenen Ebenen Neues. Also in der Textwissenschaft, die Grundlage der biblischen Texte hat sich viel verändert. Da hat man also die neueren textkritischen Ausgaben verwendet. Und auf der Ebene der Übersetzung gibt es natürlich sowas wie Fehler, die auch passiert sind. Also Johannes 9 gab es zum Beispiel einen Blindgeborenen, der wieder sehen konnte. Der konnte einfach noch nie sehen. Also solche Fehler hat man ausgemerzt. Und dann hatte man eigentlich in den 70ern die Idee, die Bibel von der Sprache her der modernen Gegenwartssprache anzupassen. Und die Gegenwartssprache der 70er ist einfach nicht mehr die Gegenwartssprache von 2016. Also in den 70ern zum Beispiel waren alle Leute betroffen. Also in den Evangelien nach dem Wunder sind immer die Leute betroffen. Und eigentlich vom griechischen Wort ist es staunen oder sogar entsetzt sein. Und das hat man jetzt zurückgebracht, muss man fast sagen. An ganz vielen Stellen ist der, man nennt das so, der biblische Klang wieder stärker hörbar. Also der Text fließt vielleicht im Deutschen manchmal nicht so flüssig, ist aber näher am Klang der biblischen Texte. Das waren so die Hauptideen. Und es gibt in unterschiedlichen Büchern unterschiedlich starke Revisionsarbeiten. Also sehr stark die Psalmen, wenn Sie da mal reinschauen, die sind sehr stark verändert, weil man versucht hat, auch das Spröde von dieser Poesie zum Klingen zu bringen.
Ja, aber gerade solche Sachen wie Psalm 23, was ja in dem Gedächtnis vieler sehr präsent ist, warum hat man das auch verändert? Das ist unser Familienpsalm und ich stelle fest, der ist anders wie vorher.
Ja, da gibt es unterschiedliche Entscheidungen. Es gibt Texte, da ist man gar nicht dran gegangen, wie zum Beispiel das Magnificat oder auch das Benediktus, die im Stundengebet sehr häufig gebetet werden. Und an andere ist man dran gegangen, wie Psalm 23. Ich glaube, das ist überhaupt ein Thema oder eine der Entdeckungen, die uns die neue Revision schenkt, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir an einem gewissen Sprachklang hängen. Und die Bibel oder der Bibeltext ist aber nicht in einer einzigen Übersetzung nur möglich. Da gibt es immer verschiedene Varianten. Und das ist die Einladung, einfach sich selbst auf die Spur zu kommen. Also mir ging es auch mit Psalm 23 so. Am Ende heißt es, darf ich wohnen im Haus des Herrn? So hieß es, ist die Ihnen vertraute Fassung wahrscheinlich. Und jetzt heißt es, darf ich zurückkehren? Ist aber ein anderer, ist ein ganz anderes Bild, was entsteht. Vom Hebräischen her kann man jetzt nicht sagen, das eine wäre falsch und das andere ist richtig, weil immer eine Sprache mehrere Möglichkeiten hat. Das ist, was man beim Übersetzen immer machen muss. Und da hat man jetzt in der neuen Einheitsübersetzung einfach manchmal eine andere Spur verfolgt. Aber ich habe auch gehört, viele Leute kehren gern zurück, weil viele denken, auch im Kontext von Beerdigungen wird der Psalm 23 häufig gelesen. Für die ist das ein schönes Bild. Also man muss wirklich seine Entdeckungen machen und man wird sich selbst auf die Spur kommen, wo man am Wortlaut hängt.
Die Frage ist, warum ist es nicht gelungen, gerade auch diesen Neuen Testamentteil und die Psalmen gemeinsam mit den Kollegen der anderen Fakultät, nämlich den Evangelischen, zu machen? Das ist, finde ich, ein bisschen schade.
Ja, das kann man schade finden und auch nicht schade finden. Also ich merke selbst, dass ich schwanke. Als es geschehen ist, also 2005, 2006, eigentlich durch ein Dokument aus dem Vatikan, das nämlich die in Liturgie am Authenticum, so heißt das, da hat Rom beschlossen, dass in der Liturgie verwendete Texte von Rom genehmigt werden müssen. Das heißt, die Einheitsübersetzung in der Übersetzung, in der neuen Revision muss genehmigt werden. Und da haben die evangelischen Kollegen gesagt, also wir machen doch hier keine Übersetzung mit euch. Und nachher sagt der Papst, ob die Übersetzung richtig oder falsch ist. Und gleichzeitig in diesen 2000er Jahren war die Ökumene in Deutschland, wie soll ich sagen, ein bisschen auf Eis. Und da hat man sich getrennt an der Stelle. Jetzt finde ich persönlich, dass es ein Vorteil ist, verschiedenste Bibelübersetzungen zu haben. Jetzt haben wir halt eine katholische für den katholischen inneren Gebrauch. Und es gibt die Luther-Übersetzung, die Basisbibel. Es gibt die Gute Nachricht, es gibt immer noch Übersetzungen von Martin Buber etc. Also wer immer
die
sich mit der
die Elberfelder,
wer immer sich mit der Bibel beschäftigt, ist ja sowieso gut beraten, einfach auch verschiedene Übersetzungen anzugucken und zu sehen, wo sind da die Unterschiede. Und da ergeben sich oft interessante Gespräche.
Ist an der Einheitsübersetzung, an der neuen, etwas besonders katholisch oder kann man diese katholische Spur gar nicht finden?
Also katholisch im Vergleich zu evangelisch, meinst du? Also es gibt in den Paulusbriefen ein paar Stellen, da übersetzt Luther quasi, es dient der Auferbauung der Gemeinde, und die Einheitsübersetzung hat Kirche. Da kann man schon konfessionelle Unterschiede manchmal feststellen in diesen Begrifflichkeiten. Und an der Stelle kann man auch kaum hergehen und sagen, der eine ist falsch und der andere ist richtig, weil Ekklesia im Griechischen, das ist erstmal die Versammlung. Jetzt ist es im katholischen Kontext die Kirche und im evangelischen Kontext die Gemeinde. Aber es ist genau das, was man jeweils mit Versammlung im kirchlichen Kontext meint. Von daher, wo ist es katholisch? Falls du auf Jesaja 7 anspielst, die Jungfrau, machen wir später. Also katholisch ist es natürlich, weil es die von den katholischen Bischöfen herausgegebene Bibel ist.
Ja.
Dadurch ist es automatisch katholisch.
Vielleicht noch kurz was von der Zeitlinie. Wann hat man angefangen an dieser neuen Revision? War das ein Prozess von einem Jahr oder wie muss man sich das verstehen?
Also im Grunde beginnt der Prozess der Revision einer Bibelübersetzung immer mit dem Tag des Erscheinens. Weil es dann setzt die Diskussion darüber ein, was gelungen ist und was nicht gelungen ist. Aber jetzt quasi, was die Einheitsübersetzung betrifft, hat 1998 der Verein Katholisches Bibelwerk den Auftrag bekommen, mal eine Testrevision zu machen am Lukas-Evangelium. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. 2006 hat sich dann das Leitungsgremium zum ersten Mal mit den Übersetzern getroffen und dann hat es eigentlich 10 Jahre gedauert. Ist ein dickes Buch, muss man viele Entscheidungen treffen. Es dauert einfach.
Eins der großen Änderungen in der neuen Einheitsübersetzung, das finde ich wirklich gravierend, dass man Gott einen anderen Namen gegeben hat. Also in meiner alten Einheitsübersetzung steht drin, ich bin der Ich Bin da, und dieses da hat man jetzt gestrichen. Jetzt sind es nur 2 Buchstaben, aber sagen über das Wesen Gottes doch etwas anderes aus. Und wie wir schon gemerkt haben, manche Texte, die wir jetzt als Buch noch zusätzlich gemacht haben, mussten komplett umgeschrieben werden, weil dieses fürsorgliche Ich bin da, ich bin für dich da, das kann man jetzt so nicht mehr sehen. Warum hat man das geändert?
Ja, es gab ein Kriterium in der Revision und das hieß Hinzufügungen zum Text streichen. Das hat man in der alten Fassung der Einheitsübersetzung häufig gemacht, damit es sprachlich schöner wird oder dass es auch ausgedeutet wird. Jetzt gerade bei dem, was du erwähnst, Winfried, im Hebräischen ist es aye, asher, aye, also 2 Verben und ein Relativpronomen dazwischen. Und das ist im Grunde ins Deutsche kaum zu übersetzen, weil das Hebräische ganz anders über Zeit spricht. Also wir denken Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Etwas anderes gibt es für uns nicht. Im Hebräischen denkt man abgeschlossene Zeiträume und nicht abgeschlossene Zeiträume. Also, und hier sind die Verben nicht abgeschlossene Zeiträume. Man müsste eigentlich im Deutschen sagen, ich bin und ich werde sein. Also das, was die Gegenwart und die Zukunft betrifft. Das kann man jetzt im Deutschen aber nicht machen, weil wir darüber mit unserer Sprache nicht sprechen können, dass es etwas gibt, was jetzt ist und auch in Zukunft sein wird. Und jetzt hat die Einheitsübersetzung, ich bin der, die das, müsste man eigentlich sagen, was ich bin. Und im Verlauf des Textes erweist sich Gott ja als der, der rettend, handelnd da ist. Nur das da ist quasi jetzt wörtlich nicht im Text. Man hat, glaube ich, 1980 versucht, mit diesem da dieses Gegenwart und Zukunft aufzufangen. Und da hat man sich eben jetzt entschieden, im Leitungsgremium etwas spröder zu sein an der Stelle. Und auch an der Stelle würde ich sagen, es hilft immer, Bibelübersetzungen zu vergleichen. Luther hat an der Stelle, ich werde sein, der ich sein werde. Und da haben wir die 2 großen deutschen Übersetzungen, die an der Stelle eine andere Entscheidung treffen und keine ist falsch, sondern beide haben in ihrer Weise recht. Ich bin auch also mit dem da, also was ich merke, dass vor allem ältere Menschen sich erinnern an frühere Zeiten vor der Einheitsübersetzung. Da hat man mit der Septuaginta und der Vulgata-Tradition, das sind die anderen kirchlichen Übersetzungen, und die Septuaginta hat Ho'on, ich bin der Seiende. Das war dieser Gottesbegriff, sehr entfernt von der Welt, greift nicht sofort ein. Und viele ältere Priester haben mir geschrieben, dass es für sie eine Erkenntnis war, dass Gott der Ich Bin da ist und eben nicht der entfernt Seiende. Jetzt glaube ich, kann man aber den Gottesbegriff gar nicht nur an Exodus 3,15 da nur festmachen. Das ist ein kleiner Ausschnitt und die ganze Bibel spricht davon, wie dieser Gott, der von sich sagt, ich bin da, ich bin, dann da ist. Von daher, aber man muss sich umstellen, das merken Sie vielleicht an solchen Stellen.
Aber die Einheitsübersetzung hat noch was gemacht. Sie hat diesen Jahwe, Jehova, wie auch immer, wir wissen ja nicht genau, wie es ausgesprochen wird, diesen Begriff komplett rausgenommen und nur noch das Wort Herr. Und man muss dann vorne am Anfang erstmal lesen, wie ist dieses Herr zu verstehen, weil es in unterschiedlicher Schreibweise ist. Finde ich ein bisschen kompliziert.
Ja, ist halt einfach kompliziert. Also ich finde es schade, dass die entsprechende Fußnote nicht bei Exodus 3 steht, weil das ist die Stelle, wo die meisten Leute damit konfrontiert werden. Also das Tetragramm, so sagt man in der Bibelwissenschaft, JHWH, das sind die vier Konsonanten des Gottesnamen, die sich vielleicht vom Verb für Sein ableiten, aber man weiß es nicht genau. Und die werden einfach im Judentum nie ausgesprochen. Das macht man einfach nicht. Also man weiß auch letztlich nicht, wie man sie vokalisieren muss, heißt es Jahwe oder wie auch immer. Jetzt hat das Judentum die Praxis, dass sie statt des Gottesnamen ein Ersatzwort sprechen. Und da gibt es zwei ganz berühmte Ersatzworte. Das eine ist Adonai, das heißt Herr, aber nur, wenn es sich auf Gott bezieht, nicht die allgemeinen Herren. Oder Hashem. Hashem ist der Name. Und eigentlich im Judentum liest man den Gottesnamen nicht, sondern sagt dann der Ewige, der Name Adonai und gleich eine Lobpreis hinterher. Sein Name sei gepriesen. Damit macht man immer deutlich, hier steht der Gottesname und das ist so heilig, dass wir sozusagen noch eine extra Schleife ziehen. Und es gab eine Eingabe der jüdischen Gemeinde auch in Rom, doch bitte, dass die Katholiken aufhören mit dieser Praxis, den Gottesnamen ständig auszusprechen. Das war ein großes Motiv, das zu ändern. Jetzt hat man sich für die Variante Herr entschieden, allerdings in Großbuchstaben, so Kapitelchen, zu schreiben. Beim Lesen sieht man das. Aber wenn man es in der Liturgie vorgelesen bekommt, hört sich es einfach an wie Herr. Und das ist für viele eine harte Nummer.
Ja.
Also das ist so eine Rückkehr eines patriarchalen Gottesbildes, die auch eigentlich nicht zu den biblischen Texten passt, weil Gott in der Bibel mit männlichen, weiblichen und auch zum Beispiel ich bin der Fels ganz ohne menschliche Eigenschaften beschrieben werden kann. Das biblische Gottesbild ist viel pluraler als Herr. Jetzt haben wir sozusagen in der liturgischen Tradition auch immer das Bekenntnis zum Herrn und das waren die Motive, den Herrn da wieder, den Herrn einzuführen, wie viele große Bibelübersetzungen das machen. Ich bin persönlich wirklich gespalten damit.
Vielleicht noch mal ganz kurz, die Bibel ist ja nicht in Deutsch geschrieben worden, sondern in einer Sprache, die die meisten Menschen heute gar nicht mehr sprechen. Hat man gerade beim Alten Testament eine andere Übersetzung genommen oder hat man auch die gleichen Übersetzungsgrundlage genommen von der alten Einheitsübersetzung? Hat sich da irgendwas verändert? Weil ich merke viele Änderungen, vor allen Dingen im Alten Testament, zur alten Einheitsübersetzung. Also hat sich viel mehr verändert als im Neuen Testament, gefühlsmäßig.
Ah, gefühlsmäßig, das ist der Schlüssel, glaube ich. Also im Alten Testament ist es so, dass die Textgrundlage der sogenannte Codex Leningradiensis ist. Das ist ein Codex aus dem Mittelalter und der wird in textkritischen Ausgaben für die Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Da gibt es eine neuere Auflage als in der alten Einheitsübersetzung. Aber warum man das Gefühl hat, dass die Texte anders sind, das hängt damit vor allem in den Psalmen zusammen, dass die jetzt neue Einheitsübersetzung konsequent den hebräischen Text übersetzt. Und in der alten Einheitsübersetzung, in den 70ern war man da ein bisschen anders wissenschaftlich auch unterwegs, hat man sehr häufig, wenn der hebräische Text schwierig war oder irritierend oder irgendwie sowas, dann aus der griechischen Fassung zitiert, sodass manchmal so Mischtexte entstanden sind, die es aber überhaupt, also die gibt es dann eigentlich nicht. Also ein schönes Beispiel für mich ist zum Beispiel Psalm 131 und da heißt es, ich ließ meine Seele ruhig werden und früher hieß es, wie ein kleines Kind und jetzt heißt es, wie ein gestilltes Kind. Und für mich ist das ein ganz anderes Bild, ob die Seele wie ein gestilltes Kind ist, also wer jemals ein gestilltes Kind auf dem Arm hatte, die sind einfach ruhig, zufrieden, satt, glücklich, sie riechen gut. Also das ist das Bild, wie es ist, wenn unsere Seele bei Gott ruhig geworden ist. Und kleine Kinder, die können ganz unterschiedlich sein, auch unzufrieden, mäkelnd und so weiter. Also das ist ein zum Beispiel. Und dann gibt es noch Bücher, die griechisch grundsätzlich verfasst sind, wie Jesus Sirach oder Judith. Und da gibt es auch neuere textkritischen Ausgaben, sodass zum Beispiel im Judith-Buch gibt es ganze Kapitel oder Gebete, die gab es vorher nicht, weil man auf eine andere textkritische Ausgabe zurückgegriffen hat.
Vielleicht muss man dann ganz kurz noch zum Thema textkritisch sagen. Textkritisch denken viele, das wäre bibelkritisch. Erklär uns doch mal in einem Satz, was textkritisch heißt.
Also textkritisch meint sozusagen die Manuskripte, man nennt das oft dann Urfassungen des hebräischen oder griechischen Textes. Und ich finde das ganz interessant, das verändert vielleicht auch die Perspektive darauf, was ein Bibeltext ist. Im Ersten Testament hat die katholische Kirche als Grundlage hier einen Kodex aus dem Mittelalter. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Handschriften gibt, aber da gibt es die Entscheidung, den setzen wir als verbindliches Dokument. Im Neuen Testament gibt es das Institut, sogenannte Nestle-Aland, die sitzen in Münster und die bereiten aus allen Handschriften aus der Antike, die uns zur Verfügung stehen, einen wissenschaftlichen Text. Das heißt, sie vergleichen Handschriften und entscheiden, was ist wohl das Ursprünglichere oder das Wahrscheinlichere, sodass wir im Neuen Testament einen Text haben, den es eigentlich nicht gibt. Also es wird niemals eine Ausgrabung geben, wo man einen Text findet, der dem gesamten Neuen Testament entspricht. Also ich erzähle das gerne immer Menschen, die davon ausgehen, dass die Bibel einfach geoffenbartes Wort Gottes ist, so in Richtung Fundamentalismus, weil wir katholisch eben nicht, wie das im Islam ist, davon ausgehen, dass das Wort in seiner Schönheit offenbart ist, sondern dass es Gottes Wort im Menschenmund ist. Und damit ist es immer gebrochen und in der Tradition und in der Überlieferung. So viel.
Ja, aber man findet ja in jeder guten Übersetzung unten auch noch die Anmerkungen. Also auch in der neuen Einheitsübersetzung finden wir sehr häufig andere Übersetzungsmöglichkeiten. Und ich kann mir dann selber, na gut, groß abweichen tut's nicht.
Ja, es gibt ein wunderschönes Beispiel. Das ging vielleicht auch durch die Presse im Römerbrief. Da grüßt der Apostel Paulus einen Junior. So. Das ist sehr klassisch textkritisches Feld. Also früher in der alten Einheitsübersetzung hat Paulus Junias, einen Mann, und Andronikus, zwei Männer, gegrüßt. Jetzt weiß man aber aus den Handschriftenforschung, dass es in der gesamten antiken Handschriften Belegen gibt es nur eine Junia. Erst im 13. Jahrhundert zum ersten Mal in einer Abschrift gibt es einen Junias. Und auch im 1. 2. Jahrhundert in Rom gibt es über 200 Inschriften an Gräbern, und so, wo man deutlich das Geschlecht erkennen kann. Da gibt es den Frauennamen Junia, aber niemals einen Mann namens Junias. Und Paulus grüßte auch viele Ehepaare. Und da war in den früheren textkritischen Ausgaben vom Nestle-Aland eben Junias als Mann. Und in der neuen Ausgabe, die jetzt aktuell ist, ist es eben die Junia. Und da ist die Übersetzung mitgegangen, sozusagen. Und jetzt haben wir da, der Apostel Paulus grüßt jetzt Andronikus und Junia, die herausragend sind unter den Aposteln.
Wir haben also eine Apostolin irgendwie, ja. Also reingemogelt bekommen.
Wir haben sie wieder zurück. Also die Ostkirche hat sie schon immer, weil sie eben auf diese älteren Handschriften zurückgeht. Es gibt sogar ein Apostelfest, gar kein Thema.
Eins der großen Streitpunkte der neuen Einheitsübersetzung ist sicherlich das Thema Jungfrau. Ich habe viele Briefe bekommen, Mails, wo drin steht, ihr habt die Bibel verfälscht, es steht jetzt nicht mehr drin, die Jungfrau wird ein Kind gebären. Wobei das ein vollkommener Blödsinn ist. Jungfrau steht auch noch in der neuen Einheitsübersetzung drin und in der alten Einheitsübersetzung. Beide Anmerkungen sind gleich. Übrigens auch bei der Elberfelder, die habe ich auch gleich nachgeschaut, heißt es auch Jungfrau auch und junge Frau. Aber es hat sich in der Zeit etwas verändert. Sag da noch mal was dazu. Ich habe gerade Signal gekriegt, wir haben noch 5 Minuten.
Eieiei. Also da muss ich aber zu der Jungfrau trotzdem noch ein bisschen was sagen. Also im hebräischen Text von Jesaja steht eine junge Frau, Alma, steht auch in der Fußnote. Und ganz ehrlich, in der Antike, eine junge Frau war automatisch Jungfrau. Etwas anderes gibt es nicht. Jedenfalls nicht in der Vorstellung. So, und da sagt der Prophet, seht die junge Frau, die Jungfrau. Und dann kommt eben eine Zeit, die quasi auf die Zukunft offen ist. Hat empfangen, beziehungsweise eben nicht auf die Zukunft offen ist, hat empfangen. Also wenn Sie sich vorstellen, der Prophet schaut auf eine Frau, die ist jung und sagt, die junge Frau hat empfangen. Ich gehe mal davon aus, sie hat einen Bauch. und man sieht, dass sie schwanger ist. Und bevor dieses Kind so gut und böse unterscheiden kann, wird sich die politische Situation verändert haben. Das ist die Prophezeiung hier. Jetzt hat die Septuaginta, das ist eine alte jüdische Übersetzung vom Hebräischen ins Griechische. Und das ist die Bibelübersetzung, die die ersten Christen gelesen haben, die griechische Textfassung. Jetzt hat man im 2. Jahrhundert schon diese Prophezeiung vom Propheten als eine verstanden, die nicht irgendwann sich in der Vorzeit im 5. und 6. Jahrhundert erfüllt hat, sondern etwas, wo man messianische Hoffnungen damit verbunden hat. Deswegen hat man im Griechischen geschrieben, Parthenos, also die Jungfrau, wird empfangen mit Futur. Und in Matthäus wird Septuaginta zitiert, weil Matthäus quasi die griechische Textform zitiert und deswegen hat Matthäus, seht die junge Frau, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Und das ist interessant, weil wir jetzt bei Jesaja einen anderen Text haben wie bei Matthäus. Das heißt, es ist eigentlich die Einladung, darüber zu sprechen, wie wir das mit der Jungfrau verstehen. So würde ich das interpretieren. Aber wir haben auch Briefe bekommen, also sie haben die Bibel gleich wieder weggeschmissen. Die päpstliche Bibelkommission hat gesagt, dass fundamentalistische Lektüre der Bibel nicht katholisch ist.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, die Bibel-Einheitsübersetzung, egal welche Bibelübersetzung da Sie lesen, natürlich vorzugsweise die Einheitsübersetzung, aber lesen Sie Bibel morgens, lesen Sie Bibel abends. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bibel ist die Betriebsanleitung zum Leben, die Bibel ist das, was uns leben lässt, was uns Impulse gibt, was uns nachdenklich werden lässt und was uns auch mit einem Spruch einen ganzen Tag begleiten kann.
Wenn ich vielleicht noch ein letztes Bonmot sagen darf, ich kann immer nicht aufhören. Also wirklich, lesen Sie mal in der Übersetzung und schauen Sie, weil es gibt einige Sachen, die sind wunderschön. Also, weil du sagst, die Bibel ist unser Buch. Zum Beispiel in Lukas 4, die Dämonen benehmen sich jetzt wirklich wie Dämonen. Der Dämon sagt jetzt nicht mehr, was habe ich mit dir zu tun, Jesus von Nazareth, sondern er sagt, hey du! Und das ist wirklich, wie es im Griechischen steht. Also der Dämon pöbelt ein bisschen. Und viel Erfolg im Lesen und im Dämonen abwehren.
Sollten Sie noch ein paar Fragen haben, da hinten Leseinsel Religion, da wo das diese rote Ecke ist, können Sie erstens Bibeln kaufen. Und ich glaube, Katrin, du wärst noch ein paar Minuten da für direkte Fragen. Und notfalls, wenn jemand eine Bibel schreibt, kauft, dann würdest du auch noch was reinschreiben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß auf der Buchmesse.
Genau. So, jetzt hört man auch was. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.